Sachen möchte ich vorher noch erzählen. Zum einen, wir beißen niemanden, also die erste Reihe muss nicht leer bleiben. Sie können ruhig nach vorne kommen. Das spart uns dann ein bisschen die Lauferei. Es wird so sein, wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich einfach, heben Sie die Hand. Ich komme dann mit dem Mikrofon zu Ihnen. Ansonsten versteht der Rest des Saals von der Frage nämlich nichts. Und wenn es geht, irgendwie rechtzeitig melden, weil aufgrund der Größe des Saals und der Enge der Bestuhlung kann es ein paar Sekunden dauern, bis ich mit dem Mikro da bin. Es gibt außerdem zu den meisten Vorträgen, die hier gehalten werden, eine Ausarbeitung auf CD. Das ist dieses nette CD-Pack, was ich hier in der Hand habe. Die CDs gibt es unten in der Halle 5.1 zum Preis von 15 Mark am Merchandising-Stand. Der ist eigentlich nicht zu übersehen. Das ist ein winzig kleiner Stand, vor dem im Regelfall ein Traube von Leuten steht, wo es halt auch die ganzen T-Shirts und ähnliche Sachen gibt. Neben den Vorträgen sind auch noch diverse Beigaben von Firmen drauf. Es sind Distributions-CDs drauf. Es sind Vorträge aus den vergangenen Jahren drauf und ein bisschen was an aktueller Software. Das heißt, das Paket ist die 15 Mark auf jeden Fall wert, kann ich nur empfehlen. Ja, dann würde ich da einfach sagen, wir fangen an. Wie man sieht, der aktuelle Vortrag dreht sich um den Linux-USB-Stack von Georg Acher, Detlef Liegel und Thomas Seiler. Die drei sind wissenschaftliche Mitarbeiter an der TU München bzw. an der ETH Zürich und ich würde sagen, ich übergebe jetzt einfach mal.
Ja, alles klar. Erstmal herzlich willkommen. Ich sehe bunt gemischt. Heute geht es um den Linux-USB-Stack. Nun, wir drei, ich bin der Detlef Liegel, hinter mir steht Georg Acher
und Thomas Seiler.
Genau. Wir haben ein bisschen Arbeit reingesteckt in den letzten Dreivierteljahr. Wir haben da am USB-Stack entwickelt, haben so verschiedene Treiber gemacht, wir haben ein bisschen so die Architektur bestimmt und haben einfach ein bisschen versucht, das Ganze so weit zu kriegen, dass normale Anwender, die nicht so die ganz große Kernel-Erfahrung haben, auch ein bisschen dran weiterkommen. Ja, USB ist ein tolles Thema. Überall kriegt man mittlerweile USB-Geräte und stellt sich natürlich die Frage, wie ist es dazu gekommen, dass wir überhaupt so viele USB-Geräte haben? Nun, Anfang der 90er Jahre kam der PC ja als Massengerät schon auf den Markt. Es war gedacht für den Anwender zu Hause, für kleine Firmen und so weiter. Also ein kostengünstiges Gerät. Das Problem war aber, dass man zunehmend für so einen tollen PC natürlich auch schöne Peripheriegeräte kaufen wollte. Tja, Peripheriegeräte sind etwas, was wir alle kennen, in Form von Druckern, Mäusen, Scanner, zum Beispiel auch externe SCSI-Geräte, Festplatten und so weiter. Ja, und da war es natürlich relativ bald so weit, dass wir irgendwie ein Problem hatten mit der Schnittstellenvielfalt und mit der Anzahl der Geräte, die man an so einen PC anschließen kann. Wir hatten also entweder serielle oder parallele Schnittstellen. Wir hatten dann irgendwann mal die SCSI-Schnittstelle, um Massenspeicher anzuschließen. Aber man hatte immer dieses Problem, dass entweder die Bandbreite sehr gering war oder die Anzahl der Schnittstellen natürlich auch beschränkt war. Das war also entweder Umstecken angesagt oder man hatte das Problem, irgendwelches Chaining zu machen. Das heißt, ein Gerät rein, dann ging wieder der Stecker raus und so weiter und Kabelsalat und alles Mögliche. Die andere Variante war SCSI. Das war schnell, das ging für viele Geräte, das war auch so vorgesehen. Aber leider war es ziemlich teuer. Ja, dann haben sich da 1994 war das, die Firmen Compaq, Intel, Microsoft und NEC zusammengesetzt, haben sich gesagt, wir müssen dieses Problem mal lösen. Und so kam es, dass der Universal Serial Bus, abgekürzt USB, entwickelt wurde. Dann zwei Jahre später, 1996, war es dann soweit, es gab die erste Spezifikation des Universal Serial Bus Papiers, das wurde der Öffentlichkeit vorgestellt. Interessant dabei war, dass bereits damals der Standard ein offener Standard war. als offenen Standard bezeichnen man Standards, die man ohne besondere Mitgliedschaft bei irgendwelchen Organisationen einsehen kann. Das heißt, jeder konnte schon damals vom Webserver der Universal Serial Bus Gruppe sich diese Spezifikation runterholen. Das Ganze war natürlich auch beabsichtigt, weil man wollte ja eine große Akzeptanz auf dem Markt haben und man wollte, dass möglichst schnell Hardware und Software für USB-Geräte verfügbar sein wird. Die ursprüngliche Idee für USB war erstmal vielleicht aus heutiger Sicht ein bisschen abwegig. Man wollte PC- und Telefonieanwendungen miteinander verheiraten. Man wollte, dass das Ganze einfach zu bedienen ist. Das heißt, keine Stecker- oder Schnittstellenvielfalt mehr. Man wollte, dass die Anzahl der Schnittstellen, dieses Problem wollte man damit auch ein für alle Mal erschlagen. Man wollte eben auch erreichen, dass man die Geräte angesteckt lassen kann, wenn man sie gerade gemeinsam verwenden möchte. Und man wollte natürlich eine viel höhere Bandbreite haben. Damals hat man die Bandbreite auf 12 Megabit festgelegt. Das war für die damaligen Verhältnisse eigentlich auch recht schnell. Und wie sich das Ganze weiterentwickelt hat, werden wir im Laufe des Vortrags auch nochmal sehen. Nun, nachdem das Ganze also auf den Markt kam, 96 rum, kamen dann die ersten Motherboards raus. Damals vor allem mit Intel-Chipsatz, da war der USB-Controller drauf. Und da ging es dann so richtig los, es war Standard. Schön natürlich auch, dass die Betriebssysteme gleich mitgezogen haben, Schritt für Schritt. Zuerst, wie so oft, Microsoft-Produkte, Windows, dann Apple mit dem macOS und dann nach einiger Zeit eben auch die Unix-Varianten, FreeBSD, Linux und nicht zuletzt BIOS und so weiter. Ja, mittlerweile muss man sagen, wenn ich in den Laden gehe, wenn ich mir die Werbung anschaue vom Mediamarkt, vom Saturn, Hansa, wie sie alle heißen, da habe ich Unmengen von USB-Geräten. Für alles mögliche. Ich habe Joysticks, ich habe Unmengen, das ist Wahnsinn. Ja, das ist natürlich ein Grund, das Ganze voranzutreiben. Auch für Linux, klar. Das Interestforum, also die Leute, die jetzt zu den USB-Standardentwicklern gehören, die Gruppe, die damals mit Compaq, Intel, Microsoft und NEC begonnen hat, die ist ein bisschen größer geworden in der Zwischenzeit, die hat natürlich gesagt, wir machen da weiter, weil das eine tolle Sache ist. Und man hat jetzt gesagt, nein, wir machen eine neue Spezifikation, die kam Ende letzten Jahres auch schon so raus. Und da haben wir als signifikantestes Kriterium die Bandbreite, die jetzt erhöht wurde auf 480 Megabit. Und damit auch schneller ist als die meisten Firewire-Geräte, die jetzt auf dem Markt sind. Das wäre ja sozusagen in dieser Weise konkurrierend. So, jetzt schauen wir mal so ein bisschen für alle, die noch nicht so firm sind, wie USB aussieht. Gucken wir doch mal, wo sind die USB-Anschlüsse. Auf der Rückseite vom PC haben sicher manche Leute schon diese komischen Schlitze entdeckt. Diese Schlitze sind dafür da, diese Stecker, die da ein bisschen weiter unten sind, aufzunehmen. Diese USB-Kabel, die sind so gemacht, dass man sie sogar nicht verkehrt rum reintun kann. Das eine Ende von dem USB-Kabel hat immer so einen dünnen Stecker, so wie wir ihn hier sehen. Und das andere Ende, das habe ich jetzt gerade nicht als Bild da, das ist so ein bisschen dicker. Diese Kabel, die sind so, 3 bis 5 Meter lang. Ich war gestern in Stuttgart unterwegs und war da bei so einem Händler und das Lustige war, dieser Händler, der hat auch 10 Meter lange Kabel verkauft und er hat auch irgendwelche seltsamen Adapter verkauft, die nicht in der Spezifikation stehen. Also man sieht, der Massenmarkt ist auch mittlerweile auch kreativ geworden, unabhängig davon, ob das Ganze noch technischen Sinn macht oder nicht. Gut, werfen wir mal einen kleinen Blick so auf die Geräte, die mittlerweile verfügbar sind für USB. Zuallererst muss man sagen, USB, das Gerät schlechthin, das ist der sogenannte Hub. Das ist also das Gerät wie beim Netzwerk, wenn ich viele USB-Geräte habe, und zwar so viele, dass ich die zwei Schnittstellen, wie wir gerade gesehen haben, auf der Rückseite vom PC, es dafür nicht mehr reicht, dann muss ich ja irgendwie die Anzahl der Schnittstellen erhöhen, indem man das beim Netz auch macht. Man kauft einen Hub und dieser Hub, der hat jetzt hier in diesem Fall 4 Ports und ist mit einem weiteren Port, den wir jetzt nicht sehen, der ist meistens da irgendwo auf der Rückseite, dieser Port ist am Host, also am PC angeschlossen. Ja, alles andere, das kennen wir aus der bunten Welt der Computer schon seit längerem. Wir haben Tastaturen, Mäuse, Drucker, Massenspeicher, also zum Beispiel ZIP-Laufwerke oder externe CD-ROM-Laufwerke, Festplatten und so weiter. Wir haben Multimedia-Geräte, hier zu sehen zum Beispiel externe Lautsprecherboxen. Ganz groß im Kommen sind solche Geschichten wie tragbare MP3-Player. Hier mal exemplarisch ein Modell, was relativ verbreitet ist. Wir haben Kameras, und zwar auf der einen Seite Webcams, auf der anderen Seite haben wir hier solche sogar relativ hochwertigen Digitalkameras und nicht zuletzt, wir haben auch Scanner. Naja, und darüber hinaus natürlich noch viele andere Geräte, die ich an der Stelle jetzt nicht aufzählen will, weil es einfach nur ein bisschen so exemplarisch, damit man sieht, was es alles gibt. So, jetzt schauen wir mal ein bisschen so an, wie das Ganze mit dem USB so funktioniert.
Oh,
bitte. Okay. USB zeichnet sich dadurch aus, dass die Stecker schon mal ganz einfach sind, habe ich vorher gesagt. USB hat auch gleich die Stromversorgung immer dabei für die Geräte. Der Vorteil liegt natürlich dann darin, dass wenn ich irgendein Gerät anstecke und ich extra noch ein Steckernetzteil habe, zum Beispiel ein Modem oder eine Tastatur oder sonst irgendwas, dass es einfach über den Bus mitversorgt wird. Und das Kriterium, was für viele Leute, die faul sind und nicht immer ihren Rechner ein- und ausschalten wollen, wenn sie irgendwas an der Hardware ändern, wohl am wichtigsten ist die Hotplug-Fähigkeit. Das heißt, ich kann während Betrieb Geräte abziehen, ich kann neu dazustecken und der PC läuft weiter. Das Betriebssystem hat hoffentlich damit dann keine Probleme. Nun schauen wir mal ein bisschen auf die Grundlagen. Wie ist so ein bisschen die Terminologie in der USB-Welt? Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema, weil man bringt ja öfter so ein bisschen diese ganzen Geschichten durcheinander. Wie ich gesagt habe, bei USB unterscheidet man den Rechner, der sozusagen das Host-System darstellt und deswegen sagt man, das ist halt der USB-Host. Und wir haben auf der anderen Seite die vielen Geräte, das sind sogenannte USB-Devices oder USB-Geräte. Das ist eine interessante und wichtige Unterscheidung, weil bei USB ein ganz striktes Master-Slave-Verfahren angewendet wird. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass ich einen Host im System habe, und zwar genau einen, und bis zu 127 Geräte anschließen kann. Diese 127 Geräte sind immer nur als Slaves in Betrieb. Das heißt, es kann nicht der Master durchrotieren, das gibt es nicht. Das heißt, der Host, der ist festgelegt. Die Geräte können miteinander nicht kommunizieren, sondern immer nur auf Anweisung des Hosts. Das heißt, der Host kann sagen, du liebes Gerät, schick mir Daten. Und das Gerät schickt die Daten und dann kann der Host sagen, die Daten schicke ich an ein anderes Gerät. Das wäre im Prinzip die Variante, wie das funktioniert. Nun fragt man sich natürlich, warum gibt das so eine dumme Einschränkung? Diese Einschränkung hat natürlich auch den Grund, man muss ja sehen, USB wird für den Massenmarkt spezifiziert und man möchte natürlich die Kosten irgendwo auch kalkulierbar halten. Das heißt, man möchte Geräte so einfach wie möglich gestalten. Und durch das, dass eben diese Master-Slave-Kommunikation so strikt ist, bin ich in der Lage, eben bei den Controllern solche Geschichten wie Busarbitrierung oder Kollisionsvermeidung eben komplett einzusparen. Jetzt können wir da mal ein bisschen gucken, wie das ist. Ich habe ja vorher schon gesagt, wenn ich so ein USB-System mir angucke, da habe ich einen USB-Host-Controller. An diesem Host-Controller, da sind hinten zwei so Steckdosen dran, oder vielleicht drei, hier in unserem Bild sind mal drei dran. Und diese Steckdosen, die werden sozusagen als Root-Hub bezeichnet. Das ist kein echter Hub, aber im Prinzip, weil da Steckdosen dran sind, sagt man, das ist ein Virtual Root-Hub. Jetzt kann ich da im Prinzip Geräte anschließen oder ich kann einen weiteren Hub anschließen. Und an einen Hub kann ich dann wieder ein Gerät anschließen oder einen anderen Hub und so weiter. Das heißt, ich kann es beliebig mischen. Man sieht aber ganz deutlich, es ergibt sich da so ein Baum, der seine Wurzel ganz oben hat beim Host. Das ist eine Geschichte, die sich eben aus dieser Master-Slave-Kommunikation ergibt. So, jetzt tauchen wir ein bisschen weiter noch ein. Ich möchte an der Stelle mal fragen, wer irgendwelche Fragen jetzt bis dahin hatte. Ja? Moment, Mikrofon kommt.
Gilt ein Hub auch als Gerät?
Ein Hub ist auch ein Gerät, ja. Und zwar, wenn ich mir vorstelle, ich habe ja 127 maximale Geräte, die ich anschließen kann. Und wenn ich jetzt 10 Hubs anschließe, kann ich natürlich nur noch 117 Geräte anschließen, weil jeder Hub ebenfalls als Gerät gezählt wird.
Brauchen Hubs Spannungsversorgung oder ist das optional oder werden die nie selbst mit Spannung versorgt?
Ja, also bei Hubs ist die Geschichte so, weil sie ja den Bus sozusagen weitertragen, gibt es sie meistens in zwei Versionen oder in Versionen, die sogar beide Betriebsarten unterstützen. Man spricht davon Self-Powered oder Bus-Powered, das heißt, jedes Gerät ist in der Lage, sowohl eben direkt mit der Stromversorgung über den Bus versorgt zu werden oder durch ein externes Steckernetzteil. Das ist im Prinzip die Lösung aus der Stromversorgungsproblematik. Wenn ich zu viele Geräte anschließen würde, dann würde mir der USB irgendwann zusammenbrechen, weil er spezifiziert für eine Stromaufnahme von 500 mA bei 5 Volt.
Ja. Lässt sich ein Host-Controller auch als Gerät betreiben?
Das wäre manchmal ganz praktisch, aber genau das geht nicht, sondern das ist leider auch nicht möglich. Ich denke, darauf zielt die Frage ab, dass ich zwei PCs zusammenschalte direkt über ein USB-Kabel. Das heißt, ich kann keine zwei Hosts direkt aneinander hängen, durch das, dass eben beide Master sind und dann bin ich nicht in der Lage, die Kommunikation aufzubauen. Dafür gibt es aber übrigens Geräte, das sind dann sogenannte USB-to-USB Host Bridges. Das ist im Prinzip nichts anderes als so eine Art kleiner Puffer, auf dem ich auf der einen Seite die Daten von einem Host reinschreibe und dieser Puffer auf der einen Seite ist ein Gerät und der Puffer auf der anderen Seite, der dann zu einem anderen Host geht, ist auch ein Gerät und dann kommunizieren die über so eine Art Dual-Ported RAM. Also ist im Prinzip so ein bisschen unwegig. Ja.
Hat sich bei der USB 2 was an der Stromaufnahme geändert, dass man vielleicht sagt, man macht jetzt vielleicht mal 1 Ampere oder vielleicht sogar 2 über den Bus, weil 500 mA ist ja bei einem Scanner oder so eigentlich gar nichts, denke ich mal.
Das ist richtig, aber ich fürchte, soviel ich weiß, ist USB 2.0 im Wesentlichen eine Erweiterung der Kommunikationsbandbreite mit ein paar dazugehörigen neuen Protokollvarianten. Also, da war noch.
Noch was. Bei USB 2 bleiben die Kabel die gleich oder braucht man neue Kabel wegen der höheren Übertragungsrate?
Nun ist es so, USB 2.0 hat, da kommen wir vielleicht auch nachher nochmal drauf, als Anwendungsbereich weniger die Motherboard-Chipsätze, sondern vielmehr als eigene Controller, so wie man sich das bei SCSI oder FireWire vorstellt, also extra Platinen, die ich mir in den Rechner reinstecke. Jetzt ist es halt dann auch eine Geschichte, dass die Anwendung vielleicht ein bisschen in eine andere Ecke geht. Also es ist nicht mehr so ein großes Massenprodukt, aber man möchte dadurch auch andere Gerätetypen abdecken, wie zum Beispiel Videokameras. Und das sind Geräte, die aufgrund ihrer Größe schon auch, um wieder auf die Stromversorgungsproblematik zurückzukommen, natürlich auch dann da beliebig viel Strom brauchen könnten. Und man geht da einen Schritt weiter und dann muss man natürlich sagen, was dann die Kabel angeht, die sind etwas kürzer, weil die höhere Bandbreite höhere Ansprüche an die elektrischen Eigenschaften stellt und sie sind aber von ihrer Art her, glaube ich, gleich. Sie sind besser geschirmt, ja. So. Gut, dann denke ich, machen wir mal weiter. Schauen wir ein bisschen, wie das Ganze denn so gemanagt wird, wie das mit der Bandbreite aussieht. Da waren wir gerade im Prinzip schon im Ansatz dabei. USB-Geräte werden bei den zurzeit üblichen, Spezifikation in zwei Kategorien eingeteilt. In der Version 2.0 der USB-Spezifikation sogar in drei Kategorien. Man unterscheidet Low-Speed, Full-Speed und High-Speed-Geräte. Nun ist es so, bei Low-Speed-Geräten ist die Bandbreite auf 1,5 Megabit pro Sekunde eingeschränkt. Die typische Anwendung für Low-Speed-Geräte, muss man sagen, das sind solche Geschichten wie Mäuse oder Tastaturen. Viele kennen ja vielleicht solche USB-Tastaturen, das ist jetzt eine typische Mac-Tastatur, die hat also so einen USB-Stecker. Interessant ist bei diesen Low-Speed-Geräten, dass auf der anderen Seite immer das Kabel im Gerät endet. Und zwar nicht als mit einem Stecker, sondern es ist fest reingelötet. Das gleiche gilt auch für USB-Mäuse oder was haben wir sonst noch in Low-Speed-Sachen da? Und wo ist da? Nee, haben wir nicht da. Das heißt, man sieht hier deutlich, Low-Speed-Geräte zeichnen sich dadurch aus, dass wir also immer das Kabel direkt am Gerät dran haben. Gut. Bei High-Speed-Geräten hingegen ist es ein bisschen was anderes. High-Speed-Geräte gehen auf eine maximale Bandbreite von 12 Megabit. Man muss vielleicht dazu sagen, um das realistisch zu sehen, man kann vielleicht von diesen 12 Megabit 10 Megabit wirklich nutzen, weil wir eine gewisse Restbandbreite immer reservieren müssen für die Verwaltung des Busses und für gewisse Kommunikationsarten, die eben priorisiert sind. High-Speed-Devices, wie gesagt, das Ganze ist noch Zukunftsthema. Es gibt zurzeit noch keine Geräte regulär auf dem Markt, die High-Speed unterstützen. Die gehen bis 480 Megabit, aber man muss jetzt sagen, die Geschichte wird in dem Moment kompliziert, wenn man betrachtet, dass High-Speed, Full-Speed und Low-Speed-Geräte am selben Bus sind. Das erfordert spezielle neue Hubs, weil die Hubs dann wie beim Ethernet die Aufgabe haben, die Kommunikation immer in Full-Speed vom Host abzuwickeln und dann erst am Port direkt die langsameren Geschwindigkeiten dann für die Geräte zu erzeugen. Weil dadurch würde man ja, wenn es nicht so wäre, die Busbandbreite ja stark einschränken. Man muss sich ja vorstellen, ein Low-Speed-Gerät kann ja in derselben Zeit viel weniger Daten übertragen, belegt aber den Bus. Das heißt, die Hubs machen im Prinzip Store und Forward, wie wir das eben aus dem Bereich der normalen Rechnernetze kennen. Dort sagt man dazu dann Switch. Zu Low-Speed-Geräten muss man vielleicht noch dazu sagen, das ist mir vorher entfallen, es ist so, die Low-Speed-Geräte sind eingeschränkt in der Kommunikation, das heißt, die können auch nicht alles. Man muss sich jetzt vorstellen, 1,5 Megabit würde ja theoretisch reichen, um zum Beispiel einen Videostream oder einen Audiostream zu übertragen, aber das geht mit Low-Speed-Geräten nicht. Nun, die Bandbreite allgemein auf dem Bus, das ist ein interessantes Thema, die ist nicht statisch. Das heißt, wenn ich ein Gerät anstecke, dann ist es nicht so, wenn ich jetzt, sagen wir mal, eine Kamera anstecke, dass ich jetzt gleich die volle Bandbreite immer belegt habe. Man kann vielmehr jedes Gerät konfigurieren. Für das Konfigurieren von Geräten gibt es standardisierte Transferstrukturen. Das heißt, ich sage, was bist du für ein Gerät? Das Gerät sagt, ich bin das und das, ich kann das und das und ich kann das in der und der und der Variante. Das heißt, ich kann dann bei einer Bandbreite belegen vom Bus, wenn ich sage, ich habe schon 60% belegt, dann kann ich sagen, okay, liebes Gerät, dann kriegst du nicht mehr die volle Bandbreite, sondern du kriegst nur noch 40%. Das kann ich im Prinzip alles einstellen und das alles während dem Betrieb natürlich. Und wie ich vorher schon gesagt habe, es bleiben immer 10% der Kommunikationsbandbreite reserviert für spezielle sogenannte Kontrollanwendungen, eben um Geräte zu konfigurieren, um irgendwelche Statusmeldungen abzufragen und so weiter. Gut, jetzt schauen wir mal ein bisschen, wie funktioniert denn das Ganze, wenn ich Daten auf den Bus übertrage? Wie ich vorher schon gesagt habe, ist die Kommunikation auf dem USB nicht so wie auf einer seriellen oder parallelen Schnittstelle, wo ich einfach nur die rohen Daten von einem Punkt zu einem anderen Punkt schicke, sondern jedes Datenpaket, das unterwegs ist, das ist gekennzeichnet. Das heißt, da gehört immer noch dazu, an welches Gerät geht das, welche Art von Daten möchte ich übertragen, wie schnell möchte ich die Daten übertragen, wie groß sind die Pakete, und dafür unterstützt USB verschiedene, man sagt da Transfertypen. Diese vier Transfertypen, Control, Bulk, Interrupt und Isochron auf Deutsch, die sind dafür da, dass ich eben unterscheiden kann. Zum Beispiel Control, habe ich vorher schon gesagt, da kann ich das Gerät konfigurieren. Da habe ich ganz standardisierte Datenstrukturen und das ist alles in der Spezifikation festgelegt. Bulk, Interrupt und Isochronous, das sind im Prinzip Kommunikationsmethoden, wo ich beliebige Bandbreiten fast schon hinkriege. Naja, bei Interrupt ist es nicht so sinnvoll, erkläre ich gleich. Bulk und Isochronous, das sind im Prinzip paketorientierte Übertragungen, wo ich Pakete bis zu 64 Byte bei Bulk, bis zu 1024 Bytes bei Isochron an einem Stück übertragen kann. Der interessanteste Unterschied zwischen Bulk und Isochron im Transfer liegt darin, dass die Kommunikation einmal garantiert ankommt. Das heißt, ich kriege eine Bestätigung, dass das Paket drüben angekommen ist beim Gerät oder beim Host. Und bei Isochronentransfers ist das nicht interessant, weil man möchte bei Isochronentransfers die Daten nicht über irgendwelche Retry-Orgien öfter mal schicken und nochmal schicken, sondern man möchte in Echtzeit zum Beispiel einen Livestream übertragen. Interessant, zum Beispiel für Video oder Audio-Streams. Also alles das, was in Echtzeit irgendwie zum Host gelangen muss. Auch zu dem Preis, dass vielleicht mal ein paar Pakete verloren gehen. Das ist in jedem Fall dann erwünscht. Interrupt-Transfers sind dahingehend vielleicht ein bisschen was anderes als die anderen Transfers, als dass man zyklisch Daten übertragen kann. Und zwar, man kann ein Gerät sagen, typischerweise Eingabegeräte, zum Beispiel eine Maus kann sagen, lieber Computer, frag mich alle so und so viele Millisekunden ab und ich sage dir die Position, wo ich gerade bin. Und dafür werden Interrupt-Transfers hergenommen, die sind auch im Prinzip so ähnlich wie Bulk-Transfers vom Einsatz. Gut, das ist das Thema zur Übertragung und Bandbreite. Waren da Fragen?
Ich hätte zu Interrupt-Transfers mal eine Frage. Und zwar, wenn ich Geräte habe, die von sich aus Events generieren, mache ich ja ein Polling, dass ich sage zum Beispiel alle 10 Millisekunden auf dem Interrupt-Endpoint. Wird sowas von dem Host-Controller realisiert oder macht das der USB-Stack von Linux, dafür zu sorgen, dass dies wirklich alle 10 Millisekunden passiert?
Das ist ein Thema, das hängt sehr stark vom Host-Controller auch ab. Da kommen wir nachher noch drauf. Host-Controller an sich haben mehr oder weniger Intelligenz. Der am meisten gebräuchlich ist, nämlich der Intel Host-Controller, der sogenannte Universal Host-Controller, der hat nicht so viel Intelligenz und braucht also sehr viel Mithilfe vom USB-Subsystem, also vom sogenannten Host-Controller-Treiber, um eben solche periodischen Geschichten zu realisieren. Und zwar nicht für den Fall, dass alles gut geht, sondern eben für den Fall, dass eben bei der Übertragung von diesen periodischen Übertragungen etwas schief geht. Also wenn ich typischer Fall wäre, wenn ich Übertragungsstörungen habe, dass eben das Paket nochmal angeworfen wird. Das ist, denke ich, bei dem am meisten eingesetzten Host-Controller eben ein bisschen problematischer als bei dem alternativen Host-Controller, den es auch gibt, der heißt Open Host-Controller. Da kommen wir nachher noch ein bisschen detaillierter drauf.
Ich habe eine Frage zu den garantierten Übertragungsraten. Also was benutzt denn zum Beispiel ein Scanner, weil der will ja natürlich keine isochrone Übertragung machen?
Ja, das ist richtig. Ich denke, die meisten Scanner müssten mit Bulk kommunizieren. Bulk-Pakete sind ja maximal 64 Bytes groß. Dadurch ergibt sich bei der Übertragung eine gewisse Sicherheit. aber vielleicht eine geringere Geschwindigkeit, aber bei den meisten Scannern spielt das keine große Rolle, weil bis zu 10 Megabits, also 1 Megabyte pro Sekunde, ist eh schon, sagen wir mal, relativ viel für die handelsüblichen Scanner, die man für USB kaufen kann.
Also das heißt, alle Geräte, die Isochron benutzen, das sind meistens bloß Player, wo ich sage, da kann ich einen Verlust in Kauf nehmen, weil für Kopiervorgänge oder für sonst irgendwelche Verarbeitungsvorgänge kann ich es mir eigentlich gar nicht leisten, auch einen MPEG-Strom irgendwie zu verfälschen oder so.
Nun, das hängt natürlich auch davon ab, ob ich obendrauf noch einen Transportlayer drüber lege, der eine gewisse Sicherung macht. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass im untersten Layer zum Beispiel eben Isochronentransfer läuft, aber dann obendrauf noch eine Art Schutzprotokoll abläuft. Also das ist eben so eine Sache bei den Gerätetreibern, da wird nachher der Georg noch ein bisschen was dazu erzählen. Da gibt es unterschiedliche Typen von Gerätetreibern. Es gibt eben welche, die generell abgedeckt sind über eine generische Spezifikation, und es gibt welche, die sind firmenspezifisch, das heißt also vendor-specific, und da denke ich, ist gerade bei Scannern sehr viel Möglichkeit, da gibt es sehr viele Möglichkeiten für die Hersteller, das so zu machen, wie sie es gerne hätten. Gut, dann schauen wir mal ein bisschen weiter, schauen wir mal ein bisschen so in die Ecke der eigentlichen Problematik rein. War da noch eine Frage? Nicht? Nee, okay. Die Problematik, die sich ergibt dadurch, dass ich die Geräte jederzeit aus dem System entfernen kann oder auch mal wieder eins hinzufügen kann. Das ist nämlich das sogenannte USB-Hot-Plugging. Und bis dato war das natürlich immer so eine Sache, das war relativ einfach. Ich werde eine PCI-Karte selten zum Beispiel während dem Betrieb aus dem PC ziehen können, wenn ich nicht mehr interessiert war an meinem Modem oder was auch immer, da war das kein so großes Problem. Aber jetzt habe ich plötzlich das Problem, dass also ziemlich zentrale Komponenten, zum Beispiel auch Massenspeicher, plötzlich durch einmal kurz am Kabelziehen weg sind. Das Gazi hat mir immer noch gesagt, ja, man meldet es vorher ab und man macht das sozusagen, per Voranmeldung. Ne? Also über das Betriebssystem gehe ich irgendwo auf ein Fenster, klicke drauf und sage, okay, remove device oder was auch immer. Dann war das Thema eigentlich auch realisierbar. Aber jetzt kann es passieren bei USB, ich ziehe einfach den Stecker raus. Oder ich stecke einfach ein neues Gerät an, während der Rechner läuft. Und da haben wir natürlich ein Problem. Das heißt, gerade dieses Hot-Plugging, stellen wir uns mal vor, so die Vorgehensweise, was passiert, ich stecke ein, zuallererst wird mal nachgeguckt, was habe ich für ein Gerät, was ist das für ein Typ, also ist es ein Massenspeicher zum Beispiel, wenn ja, welcher Typ und so weiter, laden wir den richtigen Treiber, und dann wird eben, nachdem der Treiber an ist, das Ganze ins Betriebssystem integriert und ich kann zum Beispiel mein ZipDrive mounten. Das ist also ein relativ komplizierter Vorgang, weil ich da alle Komponenten, die eben dazugehören, aktivieren muss. Da ist ja nicht nur das USB-Subsystem betroffen, sondern auch zum Beispiel das Gazi-Subsystem ist betroffen, weil darüber solche Sachen ja abgewickelt werden würden. Oder bei der Soundkarte wäre dann das Sound-Interface im Prinzip davon betroffen, dass jetzt neue Mixer-Devices entstehen, neue Wave-Devices und so weiter. Das heißt, ich habe da ganz plötzlich eine ganze Kette von Problemen, die sich daraus ergibt, wenn ich das während Betrieb mache. Und dann habe ich natürlich beim Ausstecken noch viel größere Probleme, weil man muss sich hier vorstellen, ich habe jetzt zum Beispiel eben eine Anwendung laufen, die greift auf dieses USB-Gerät zu und dann ziehe ich einfach den Stecker raus. Und das einfach den Stecker rausziehen führt dann wieder zu dieser ganzen Kette. Das heißt, diese Kette heißt erkennen, Gerät raus, okay, welches Gerät raus, okay, dieses Gerät. Jetzt müssen wir das Gerät irgendwie abdrehen, das heißt irgendwie deaktivieren, in einen Zustand bringen, wo es nicht mehr gebraucht wird. Und jetzt kann ich aber meistens es nicht einfach nur abdrehen, weil typischer Fall ist, ich habe zum Beispiel gerade die Soundausgabe laufen und ich habe jetzt so eine Art, sagen wir mal so einen MPEG-Player, so XMMS oder sowas laufen und ich ziehe einfach raus. Ich meine, da kann ich nicht den XMMS irgendwie killen oder so. Das heißt, ich muss irgendwie diesen Zustand managen, dass das Gerät weg ist, aber die Anwendung, die das Gerät verwendet, eben damit noch umgehen kann. Das heißt, dass dann irgendwelche entsprechenden Fehlermeldungen abgebildet werden und so weiter. Das war natürlich ein hartes Stück Arbeit bei unserer Entwicklung, all diese ganzen Möglichkeiten eben auch wirklich nutzbar zu machen. Linux ist ja von seiner Art her bis vor kurzem, das heißt im 2.2-Kernel, nicht sehr hotplug-freundlich gewesen. Das betrifft ja auch andere Anwendungen, wie zum Beispiel eben auch PCI-Karten. Es gibt ja auch Compact PCI zum Beispiel, um Compact PCI-Karten während Betrieb aus solchen Industrierechnern rauszuziehen. Oder da gibt es zig andere Geschichten, wo das einfach praktisch gewesen wäre. Zum Beispiel beim PCMCI-Subsystem. Ich kann ja auch die PCMCI-Karte einfach rausziehen. Das ging lange Zeit auch nicht so richtig gut. Aber jetzt seit einigen Kernel-Versionen klappt die Geschichte. Und das ist natürlich auch so ein Ding, das ist, wird immer wichtiger, weil ich halt immer mehr Möglichkeiten habe, immer mehr Peripheriegeräte. Und es möchte sich keiner festlegen lassen, wann er etwas zu verwenden hat. Und ich denke, das ist halt ein Punkt. Telefon, ja. Gut, also das war schon so ein bisschen jetzt die Einführung, die Überleitung darüber, wie diese ganze Geschichte so passiert ist, dass wir da uns engagiert haben in Sachen Linux, weil jetzt wollen wir da, denke ich, mal rübergehen. Ja, ich denke, da müssen wir jetzt mal einen kleinen Punkt machen. Sind noch Fragen zu dem allgemeinen USB-Geschichten? Nicht? Okay, also was jetzt noch kommt, ist ein Überblick, wie das Ganze in Linux integriert ist. Bisschen praktische Lebenshilfe für alle, die schon immer mal was mit USB machen wollten, aber denen das noch nicht so richtig geheuer war. Das heißt, wo kriege ich die ganzen Treiber her oder in welchen Kernels sind die denn drin? Wie tue ich das kompilieren? Wie lade ich das? Wie verwende ich das? Wir machen nachher auch noch eine kleine Demo, wo wir zeigen, wie zum Beispiel so eine USB-Kamera oder ein digitales Radio oder ein Sounddevice funktionieren. Da haben wir also so ein bisschen Vorführung und da können wir dann auch nachher nochmal intensiv Fragen beantworten. Ich denke mal, das dürfte für alle von Interesse sein. Gut, Georg.
Ja, dann mache ich mal weiter. Zuerst, also wir kommen jetzt zu diesem Punkt USB und Linux. Bislang waren es ja eigentlich nur so die Einführung dazu, was USB allgemein ist. Und da sollte man eigentlich mal erzählen, wie wir überhaupt zu USB gekommen sind, weil vor eigentlich bis einem Jahr wusste ich eigentlich auch nicht, was USB so eigentlich ist. Und jetzt kommt also die Anekdote, wie wir da eigentlich angefangen haben. Wir haben damals einen Digitalradio entwickelt mit USB-Anschluss. Und da haben wir uns zuerst mal auf Windows konzentriert, weil ja, Windows hat USB-Unterstützung, ja, zumindest halbwegs. Also man kann, es gibt jedenfalls eine gute Doku dazu. Und Windows liegt es dann ganz gut. Allerdings, wir sind ja eigentlich Linux-Fans und da haben wir uns gedacht, es kann eigentlich nicht sein, dass das unter Linux nicht geht. Und leider war die Linux-USB-Unterstützung damals relativ, sagen wir mal, wackelig. Eigentlich wurde der USB-Stack schon im Jahr, ich glaube Anfang 97, entwickelt von einem Wetter Iñaki Perez González oder sowas. Ging dann etwas schleppend weiter, wurde Anfang 99 eingestampft und dann meinte unser allergebenster Gott Linus Torvalds, er müsste das auch nochmal neu anfangen. Gab also wieder eine neue API. Ist allerdings wohl auch nicht so ganz richtig durchdesignt worden und führte halt dazu, dass für die gesamten Transfertypen, die wir da vorher gesehen haben, jeweils eine andere API zuständig war. Und am Anfang war der USB-Treiber eigentlich hauptsächlich auch bloß ein Maustreiber, damit man die Mäuse benutzen kann. Und das führt natürlich dazu, dass gerade so eigentlich für uns wichtige Sachen, Multimedia-Anwendungen, ne, die isochrone Datenströme brauchen, nicht gingen. Und die API, die damals für die isochronen Datenströme da war, da wusste eigentlich keiner so recht, wie es überhaupt gehen soll. Es waren zwar ein paar Funktionen da, die in jeder Kernel-Version anders gingen und eigentlich meistens bloß blaue Bildschirme erzeugt haben. Und ja, also Digitalradio, das bin ich und der Die Fliegel und der Thomas Seiler, der hat ja den Audio-USB-Treiber gemacht. Der hat sich dann auch etwas geärgert, dass es alles nicht so funktioniert.
Immer 10 Millisekunden gingen.
10 Millisekunden gingen, also und das war's dann. Dann war halt File-System-Check angesagt. Und da haben wir uns halt gedacht, das muss man anders machen. Nachdem wir von Windows natürlich schon etwas Erfahrung hatten, also sagen wir mal so, Windows ist nicht überall schlecht. Es gibt ein paar Sachen, die zumindest tendenziell vielleicht ein bisschen gut sind. Und da haben wir gedacht, jetzt haben wir Windows-Erfahrung, da können wir das nehmen, was Windows schon mal versucht hat und können es ein bisschen verbessern. und da kam eben eine Struktur raus, die dann eben später noch URP bezeichnet wird. Es ist etwas an Windows angelehnt, das heißt, wer Windows OSB programmieren kann, wird es mit Linux wohl auch können. Es ist natürlich verbessert, das ist klar. Also es gehen einige Features, die unter Windows nicht gehen. So, ja, die Voraussetzungen. Ich könnte mal ein bisschen weiter erzählen, diese Anekdote. Die waren dann doch etwas lustig, weil, also wie gesagt, wir haben dann also diese API erstmal für uns entwickelt, so zu dritt, so im stillen Kämmerchen, haben im Prinzip an zwei Tagen, an einem Wochenende, also alles ausgehackt. Dann gab es noch drei, vier Wochen so Testphase und haben noch ein paar Bugs beseitigt und haben das dann in die Linux-USB-Mailingliste gepostet. Und da sieht man auch eigentlich ganz schön, wie dieses Linux-System funktioniert. Nach dem Post kamen erstmals massenweise Flames, vor allem natürlich von denen, die für den bisherigen USB-Stack verantwortlich waren, also für den Host-Controller-Treiber. Die waren also mit eigentlich überhaupt nichts einverstanden, also zum Beispiel der Kommentierungs-Style oder der Klammereinrückungs-Style, das sind ja auch die wichtigsten Sachen von solchen Programmen. Und die API war eigentlich auch irgendwie, hat keiner kapiert, worum es eigentlich geht, weil es war eigentlich auch im Programmierparadigma ein völliger Wechsel da, nämlich von synchroner Programmierung jetzt zur asynchroner Programmierung. Und also wer will, kann es auf der Linux-USB-Mailing-Liste mal nachlesen. Das war so Anfang November. Das ist sehr unterhaltsam gewesen, aber naja, alles braucht seine Weile, bis es sich durchsetzt. Fangen wir mal, was sollte eigentlich hier sein? Das USB-Logo, oder?
Ja, ich habe das vorher rüberkopiert.
Also, fangen wir mal an, wie schaut jetzt eigentlich das Linux-USB-Subsystem aus? Damit man ungefähr weiß, wenn man später mal einen Kernel braucht oder Kernel-Module, was man jetzt eigentlich genau hernehmen muss. Und zwar mal als allerunterstes, hat Detti schon vorher erwähnt, es gibt verschiedene Host-Controller-Treiber. Gott sei Dank gibt es nur zwei. Also im Gegensatz zu SCSI oder Netzwerkkarten haben wir hier schon mal einen Vorteil, es gibt nur zwei Controller-Treiber. Das macht die ganze Sache etwas einfacher. Es gibt UHCI, das ist das System von Intel, Universal Host Controller Interface. Gibt inzwischen auch Einsteckkarten von VIA zum Beispiel, wenn man eben einen Rechner hat, der noch keinen USB-Chipsatz hat. Und es gibt ORACI, das ist die Version von Compaq und Microsoft. Und OHCI ist etwas intelligenter. Und OHCI ist eigentlich hauptsächlich in Macs eingesetzt, aber zum Beispiel auch auf Athlon-Boards mit den AMD-Chipsätzen ist auch OHCI drauf. Der Unterschied der beiden Controller ist für den Anwender nicht sichtbar. Das heißt, von der Programmierebene oben und auch von der Leistungsfähigkeit her sind sie gleich. Nur für denjenigen, der den Host-Controller-Treiber schreiben muss, ist es etwas anders, weil UHCI halt, sagen wir mal, Intel-typisch sehr sparsam ist. Das heißt, die Software muss relativ viel machen. Andererseits, heutige Prozessoren können das locker. Also das ist kein Unterschied. UHCI ist ein bisschen intelligenter, kann etwas mehr von selber. Was wir jetzt also mit diesen Host-Controller-Treibern hier haben, ist die Ansteuerung des USB-Busses, wo man eben quasi von oben diese Schnittstelle hier, diese Transfertypen oder Aufträge reinstecken kann. Die werden dann eben vom Host-Controller-Treiber entsprechend umgesetzt in Ansteuerung der Chip-Register und so weiter. Und dann kommt eben hoffentlich das richtige Ergebnis über USB raus. Allerdings mit den Host-Controller-Treibern hatten noch nichts gewonnen, außer eigentlich die physikalische Ebene abzudecken. Deswegen gibt es dann hier diesen USB-Core, der ist für die Verwaltung zuständig. Der sorgt eben dafür, dass wenn man ein Gerät einsteckt, dann bekommt der USB-Core vom Host-Controller-Treiber gesagt, ja, es wurde jetzt ein Gerät eingesteckt. Das ist aber auch schon alles. Jetzt muss der Core über den Host-Controller-Treiber beim Gerät nachfragen, was bist du eigentlich für ein Gerät? Da gibt es unterschiedliche Klassen von Geräten, eben wie schon vorher erwähnt, Vendor-specific oder eben auch Audiogeräte oder Mäuse, da sind einige Sachen standardisiert. Und man kann nun über diese Deskriptoren, die dieses Gerät nun liefert, rausfinden, was man jetzt noch weiterhin braucht. Denn was man jetzt mit dieser USB-Verwaltung ja noch hat, man weiß jetzt, was ist es für ein Gerät und das war's dann. Jetzt braucht man eben dann noch sogenannte Device-Treiber. Da gibt es dann verschiedene Methoden, wie das ablaufen kann. Es gibt Kernel-Device-Treiber, Gerätetreiber, die lädt man eben als Module. Das sind üblicherweise Geräte, die für die USB-Unterstützung relativ notwendig sind. Also Mäuse zum Beispiel sollten im Kernel sein, das ist halt, damit man eben Schnittstellen zur Verfügung stellen kann, oder auch Gerätetreiber, die relativ hohes Datenaufkommen haben. Das ist halt praktischer. Es gibt allerdings auch die Möglichkeit, dass man über das sogenannte USB-Device-File-System diese Transfertypen, die vorher erwähnt wurden, direkt durchreichen kann vom User-Modus, und dann kann man eben als User-Programm eben auch die USB-Geräte ansteuern. Das macht natürlich das Programmieren von einfachen Treibern wesentlich leichter, weil man sich nicht mit dem gesamten Kernel-Kram auseinandersetzen muss. Und nun gut, wenn man Kernel-Device-Treiber hat, gibt es dann auch wieder standardisierte Schnittstellen, die dann eben User-Programme ansteuern können. Also so ein Beispiel wäre zum Beispiel, wir haben hier unten ein Audiogerät dran, also USB-Speaker oder irgendwie sowas. Dann gibt es hier das USB-Audio-System, das über den USB-Core die gesamte Verwaltung macht. Und nach oben hin hat man die ganz normale Dev-Audio- oder Dev-DSP-Schnittstelle, wo dann jeder Player darauf zugreifen kann. Oh. Ja, jetzt hier nochmal schön aufgeschrieben, was machen die einzelnen Systeme. Also der USB-Kern, USB-Core, so heißt das File übrigens auch, eben ist die Verwaltung von USB-Geräten und Hubs. Hubs werden ohne externen Treiber abgewickelt, das heißt, wenn man nur USB-Core lädt und den entsprechenden Host-Controller-Treiber, funktionieren schon mal Hubs, das ist mal recht wichtig. Das heißt, da kann man schon sehen, ob irgendwas geht. Dann es gibt eben eine API für Gerätetreiber und Hilfsprogramme, und es werden eben die Host-Controller-Treiber nach unten hin angesteuert. Dann gibt es eben USB-Gerätetreiber, die eben nicht direkt mit dem Host-Controller-Treiber kommunizieren, sondern erstmal über den USB-Core arbeiten. Und diese Gerätetreiber machen eben die eigentliche Funktionalität. Das heißt, der USB-Core ist wirklich nur Verwaltung, Management, leitet die meisten Sachen eigentlich nur weiter. Und diese Gerätetreiber müssen sich auch darum kümmern, dass das mit dem Hot-Plugging funktioniert. Der USB-Core teilt eigentlich dann immer nur mit, ja, ist jetzt abgesteckt worden, mach mal selber weiter irgendwie. Und das ist auch im Allgemeinen, ich meine, jeder kennt natürlich den guten Gag von der Microsoft-USB-Vorführung, wo Bill Gates einen Scanner an- oder abgesteckt hatte und dann gab es den blauen Bildschirm. Das sind die kritischen Probleme. Das ist nämlich wirklich überhaupt nicht trivial, wenn jetzt so ein Device noch offen ist und genutzt wird, dass man dann nicht aus Versehen auf Strukturen zugreift, die jetzt gerade schon freigegeben wurden. Passiert unter Linux oder ist früher sehr gerne passiert, aber inzwischen kann man es ganz gut handeln. Dann gibt es eben den Host-Controller-Treiber, UHCI, OHCI, hatten wir schon. Und es gibt Hilfsprogramme, also es gibt ähnlich zum Beispiel wie LSPCI, gibt es auch ein LSUSB, was der Tom entwickelt hat. Da sieht man eben alles, was angesteckt ist an einem USB-Bus, kann die wichtigsten Sachen rausfinden. Ja, dann kommen wir zu den Host-Controller-Treibern. Ja, ich klicke eher mal die Maustaste, ist besser. Jetzt steht hier so schön, die Auswahl des passenden Host-Controller-Treibers ist entscheidend. Es ist richtig, hat man ein OHCI-System, bringt ein OHCI-Controller überhaupt nichts. Der sagt dann, er findet keinen Chip und das war's dann. Und wenn man jetzt hier mal so beim Kernel konfigurieren ist, sieht man hier diese übliche Box von Menu-Config zum Beispiel. Was wichtig ist, wir sollten USB zum Beispiel mal modular anwählen, das ist zum Basteln ganz praktisch. Man kann die Debug-Messages mal auf Verbose stellen, dann sieht man ein bisschen mehr, was so passiert und wird dann wahrscheinlich ziemlich erschreckt, was alles so passieren muss, damit USB überhaupt läuft. Das Device-File-System sollte man auch anknipsen, dann funktioniert zum Beispiel dieses LS-USB. Enforce USB Bandwidth Allocation, na gut, Experimental, kann man ignorieren. Jetzt kommen wir aber zu den eigentlichen USB-Host-Controllern, hier zum Beispiel UHCI. Es steht hier unten, bei allen Motherboards mit Intel-Chipsatz muss der erste UHCI-Treiber ausgewählt werden. Das muss kommt natürlich daher, weil der von uns ist. Es gibt einen Alternate-Treiber, zu dem sagen wir jetzt mal nichts. Das war eigentlich zuerst der erste, ist aber dann rausgeflogen und wurde dann irgendwie von uns dann wieder nachprogrammiert. Also das soll sich jeder mal selber in der Mailingliste durchlesen. Das ist, wie gesagt, ein Unterhaltungsprogramm erster Güte. Und dann gibt es eben noch OHCI, das ist Roman Weisgerber, der da hauptsächlich mitgemacht hat, eben für OHCI-Hostkontrolle. Und OHCI ist jetzt im Augenblick hauptsächlich bei Athlon Motherboards angesagt. Ja, dann kommen wir zu diesen USB-Treibern. Das Wichtigste, ich meine, das kennt ja wohl jeder Linux-Fan, man sollte jetzt erstmal schauen, ob sein Gerät unterstützt wird. Besonders bei, sagen wir mal, ungewöhnlichen Geräten ist es sowieso klar, allerdings auch bei zum Beispiel USB-Modems, die gibt es ja auch, gibt es solche und solche Modems. Hattet ihr ja vorher schon erwähnt, es gibt sogenannte Geräteklassen. Eben zum Beispiel hier USB-Audio, da ist eigentlich, gibt es eigentlich keine Besonderheiten zu beachten. Es gibt USB-Lautsprecher und USB-Mikrofone. Es gibt auch zum Beispiel in Webcams sind auch manchmal Mikrofone eingebaut, die funktionieren auch über USB-Audio. Dann gibt es Eingabegeräte, das ist HID, Human Interface Device. Da gibt es eben auch standardisierte Schnittstellen, wie man jetzt rausfindet, was überhaupt alles an Tasten da ist oder an Möglichkeiten, an irgendwelchen Knöpfchen zu drehen. Das gilt eben für Mäuse, Tastaturen, Joysticks und so weiter. Bei manchen Scannern ist zum Beispiel auch der eine Taster für die Scan-Taste auch ein Human Interface Device, wer es braucht. Dann gibt es Seriell- oder Parallelkonverter, also für USB-Drucker oder serielle Schnittstellen. Und dann ja eben hier, schon wie schon angesprochen, USB-Modems, die dem sogenannten ACM-Standard entsprechen. Es gibt nämlich auch Modems, das sind eigentlich nur Soundkarten mit Telefonanschluss. Das heißt, das sind in dem Sinn WIN-Modems. Man braucht also die gesamte Signalverarbeitung dann nochmal als Software auf dem Rechner. Und das ist unter Linux ja bislang noch nicht der Fall, dass es das irgendwo geben würde. Und bei den Modems muss man halt aufpassen, weil es steht natürlich nicht drauf, welcher Klasse jetzt es entspricht, weil es gibt sowieso immer einen Windows-Treiber dafür und kann man manchmal Pech haben, wenn man sowas kauft. Ja, zu den Interna. Ich habe vorher schon dieses magische Wort URB erwähnt. Der USB-Request-Block, die heißen unter Windows auch so. Allerdings, unser Code ist natürlich völlig Windows-frei. Ich meine, das ist kein Wunder. Und was macht jetzt dieser USB-Request-Block? Das Wichtigste an der gesamten Sache ist, es funktioniert asynchron. Das heißt, ich schreibe mir in diesen USB-Request-Block rein, was ich haben möchte, was für einen Transfertyp ich will. Zum Beispiel, sagen wir mal, Kontrolltransfer. Dann schreibe ich die Information rein, an welches Gerät will ich das schicken. Dann schreibe ich die Daten rein, die ich dem Gerät schicken will oder die ich vom Gerät haben will. Und dann sage ich einfach submit URB mit dieser Struktur. Das läuft die diversen Schichten durch, wird im Host-Controller verarbeitet und kommt dann sofort zurück. Sofort heißt, wenn im Prinzip alles in Ordnung ist. Und sonst kommt gleich eine Fehlermeldung zurück. Das heißt allerdings eben noch lange nicht, dass jetzt dieser Auftrag ausgeführt wurde, sondern der Auftrag wird jetzt quasi im Host-Controller abgelegt und läuft so nebenher. Und wenn der Auftrag nun wirklich ausgeführt wurde, ob jetzt erfolgreich oder fehlerhaft, ist eine andere Sache, dann wird eine Routine angesprungen, das ist die sogenannte Completion oder Completion-Handler. Und das heißt eben asynchron. Früher war die API eben synchron, das heißt, ich habe einen Call gemacht in das USB-System und der ist da drin so lange rumgegurkt, bis der Auftrag eben fertig war. Und es hat natürlich beides Vor- und Nachteile. Für einfache Sachen ist die synchrone Methode besser, wenn man jetzt keinen großartigen Aufwand will. Für andere Sachen, zum Beispiel USB-Audio, ist eigentlich asynchron das einzig Wahre. Man kann jetzt nicht die gesamte Zeit im Kernel rumgurken, um quasi seine 180 Kilobyte pro Sekunde daraus zu streamen. Da ist die Performance dahin. Ja, haben wir also hier eben die Punkte. Funktionen kehren sofort nach Aufruf zurück. Also entweder mit einer Fehlermeldung, dann wurde der Auftrag gar nicht erst abgesetzt. Oder eben mit okay, Auftrag ist abgesetzt, schauen wir mal weiter. Die Ausführung der Operation passiert nebenläufig. Das ist so ein schönes wissenschaftliches Wort, womit wahrscheinlich keiner was anfangen kann. Aber das heißt halt, es passiert irgendwo im Hintergrund, man muss sich selber nicht mehr drum kümmern. Weil das natürlich hier die Hardware macht, ist es sowieso nebenläufig. Wenn nun etwas wirklich ausgeführt wurde, also ein Transfer abgeschlossen wurde, gibt es einen Completion-Handler, das ist anderweitig, ich würde es mal als Callback bezeichnet. Damit kann man dann eben zum Beispiel einem übergeordneten Treiber melden, dass jetzt eben alles fertig ist oder man kann Daten umkopieren. Dann Abbruch einer laufenden Operation ist ja auch wichtig, also gerade beim Fall des Aussteckens muss ich natürlich schauen, wenn ich jetzt da ein paar hundert Kilobyte eigentlich schon quasi in Auftrag gegeben habe, dann würden die normalerweise durch die diversen Timeout-Mechanismen relativ lang brauchen, bis da jetzt mal wieder was zurückkommt. Allerdings kriegt man ja auch gesagt, es wurde jetzt rausgezogen. Dann kann man einfach sagen, ich möchte den Auftrag abbrechen. Der wird dann gecancelt und das war es dann. Dann kann man davon ausgehen, da passiert jetzt nichts mehr. Und natürlich, was auch wichtig ist, Verschachtelung von mehreren Operationen möglich. Ich kann jetzt zum Beispiel zur Erhöhung der Geschwindigkeit mehrere Byte-Transfers hintereinander stapeln. Ich kann natürlich sowieso verschiedene Transfertypen hintereinander stapeln. Das ist also alles kein Problem. Ja, jetzt kommen wir. Ist da eine Frage?
Wie sieht das aus? Kommt eigentlich nach jedem Aufruf
kommt da immer, wird immer der Completion Handler aufgerufen, oder wenn es dann irgendwo ein Problem gibt, weil eben das Gerät schon ausgesteckt ist, dass man eigentlich unendlich darauf wartet, dass einfach nichts mehr kommt, oder kommt dann irgendwann mal, es wurde
der nicht ausgeführt? Der Completion Handler wird prinzipiell immer aufgerufen. Die Frage ist natürlich, wann der Zeitpunkt. Wenn Fehler auftreten, die jetzt zum Beispiel beim USB-Transfer passieren, also nehmen wir mal an, ich habe jetzt ein Gerät, was jetzt zum Beispiel gerade intern abgestürzt ist, das gibt es auch ab und zu, dann gibt es auch von Host-Controller-Seite schon einige Timeouts. Und auch der USB-Stack versucht noch das ein paar Mal hintereinander, aber der Completion-Händler wird dann immer aufgerufen. Die Frage ist natürlich, wenn jetzt ein Transfer gut geht, dann wird er natürlich sofort nach Abschluss dieses Transfers aufgerufen. Aber aufgerufen wird er immer, damit man über den Zustand dieses Transfers Bescheid weiß. Die Frage ist halt eben nur, wie lange das dauert.
Vom API her, Beispiel, du hattest den Knopf am Scanner als Human Input Device. Da würde ich ja jetzt zum Beispiel in meinem Scanner-Kontrollprogramm ständig pollen, oder ich hätte einen Scanner-Driver, der ständig pollt und dann die Meldung nach oben gibt, dieser Knopf wurde gedrückt.
Man muss zu diesem sogenannten Interrupt-Polling, also es ist manchmal ein bisschen komisch, diese USB-Sprache, bei denen heißen Interrupts eben das, was man normalerweise als Polling bezeichnet. Dieses Polling ist zumindest für die CPU nicht rechenaufwendig, weil das macht, kann man dem Host-Controller zumindest so sagen, dass er im Normalfall das alles selber macht. Dann kann man sagen, alle 32 Millisekunden fragt jetzt das Gerät ab, und sagen wir mal zum Beispiel Mäuse, wenn man an der Maus nicht rührt, dann meldet die Maus gar keine Position zurück, mit dem Erfolg, dass kein Completion-Händler aufgerufen wird, mit dem Erfolg, dass die CPU gar nicht belastet wird. Das heißt, es ist also nicht mit den normalerweise üblichen Nachteilen von Polling verbunden.
Definitiv ist es eher eine Frage, wie programmiere ich das API-mäßig? Im Moment habe ich es mit einem ganz einfachen User-Space-Treiber gemacht, der dann über LibUSB ständig pollt. Ich habe mir mal das Interface von BSD angeguckt. Dort sieht es so aus, dass man im PROCFS oder im USB-DevFS praktisch für jeden Endpoint einen File zur Verfügung hat, sodass ich einen Endpoint direkt als File öffnen kann. Und was ich mir eigentlich wünschen würde als Programmierer von so einem API, ist, dass wenn ich auf meinem Device einen Interrupt-Endpoint habe, dass ich sagen kann, ich mache einfach einen Read auf irgendeinen File-Descriptor, und in dem Moment, wo der Interrupt-Transfer erfolgreich war, bekomme ich Daten zurück.
Also das ist eine sehr spezielle Frage, das Beste ist, das behandeln wir nachher, weil ich bin jetzt auch nicht der Experte von USB-FFS, das ist der Tom, und wir haben jetzt hier gerade ein kleines technisches Problem, dem Notebook ist der Saft ausgegangen. Da haben wir jetzt wohl erstmal einen kleinen Fallsystem-Check vor uns.
Ich hoffe, die Display-Abschaltung funktioniert.
Ja, jetzt wird es dann wieder lustig, ob das alles mit dem Display wieder so hingeht. Ich kann aber trotzdem mal weiter erzählen, zumindest zur API in etwa. Das können wir dann später auch noch sehen. Wenn man nun so einen Treiber... Ja? Gut. Wenn man nun so einen Treiber programmieren muss, zum Beispiel einen Kernel-Treiber, dann ist ja nun mal das allererste, dass man dem USB-Subsystem sagt, dass jetzt überhaupt so ein Treiber vorhanden ist. Dafür gibt es einen USB-Register-Device-Aufruf. Das heißt, man sagt dem USB-System, also ich habe jetzt mal Treiber-Routinen da, und dann geht es nämlich weiter. In diesem Register-Aufruf muss man übergeben eine sogenannte Probe und eine Disconnect-Funktion. Im Gegensatz zu Windows, wo allein durch die Geräteklassen schon der richtige Treiber ausgewählt wird, also USB hat da so Möglichkeiten, dass man zum Beispiel eine Vendor-ID und eine Product-ID auslesen kann, und schon anhand daran kann Windows zum Beispiel erkennen, welchen Treiber es laden muss. Da ist bei Linux, läuft das noch im Augenblick ein bisschen anders, da gibt es einen sogenannten Probe, das heißt, für jedes Gerät, was man einstöpselt, werden alle bislang angemeldeten Treiber quasi abgelaufen, und jedes Gerät, jeder Treiber schaut sich dann an, passt mir das Gerät, kann ich zumindest mit Teilen der Funktionalität des Gerätes was anfangen. Beispiel ist eben zum Beispiel, diese Webcam da hat ein Mikro und natürlich den Kamerateil. Das Mikro wird vom Audiosystem verwaltet. Das heißt, wenn man jetzt den Audiotreiber hat und man stöpselt die Kamera an, dann hat man immerhin schon mal einen Mikroeingang. Kamera hat man noch nicht, aber schon mal das Mikro. Und man kann sich also nur auf Teile des Gerätes konzentrieren. Dafür ist eben diese Probe-Funktion da. Da kann man sich anschauen, was ist das für ein Gerät, passt mir oder passt mir nicht. Und dann kann ich auch sagen als Treiber, ich möchte jetzt diesen Teil des Gerätes quasi an mich reißen, seine Funktion Claim Interface, dann kann man sagen, damit mache ich jetzt dann weiter. Dasselbe gibt es natürlich auch fürs Rausstecken, damit wird dem Treiber eben gesagt, dein Gerät ist jetzt weg, schau wie du weiterkommst. Da muss man dann eben, wie gesagt, aufpassen, dass man nicht auf irgendwelche komischen Nullpointer oder sowas zugreift. Oder man muss halt eben dafür sorgen, dass das vernünftig gehandelt wird. Dann kommen wir zu den eigentlichen Aufrufen dieser API, diese URB-API. Im Gegensatz zu der alten API gibt es jetzt eigentlich nur noch zwei Calls, die also wirklich elementar wichtig sind. Es gibt noch zwei Hilfscalls. Man holt sich einen URB. Das ist zunächst einmal eigentlich ganz normaler Speicherblock, da ist gar nichts Besonderes drinnen. Es ist halt nur im Sinne der Kapselung einfach ein eigener Call, damit man eben dann auch schon alles auf Null initialisiert hat. Beziehungsweise, falls sich später mal irgendwie was ändern sollte, ein paar Zusatzelemente reinkommen, dass die auch schon vernünftig initialisiert sind. Dann gibt es diese Funktion SubmitURB. Das ist also diese geheimnisvolle Funktion, die alles zum Host-Controller-Treiber runterschiebt. Dann macht der Host-Controller-Treiber was damit. Und man sollte dann hoffen, dass dann irgendwann später mal die Completion aufgerufen wird. Dieses SubmitURB schickt also wirklich diesen Auftrag ab und ja gut, dann muss man eben warten, bis die Completion kommt. Es kann natürlich auch sein, dass SubmitURB gleich mit der Fehlermeldung zurückkommt. Das ist im Allgemeinen dann der Fall, wenn man ein Gerät anspricht, was schon gar nicht mehr dran steckt, oder wenn man Teile eines Gerätes anspricht, die gar nicht vorhanden sind. Kann durchaus passieren, wenn man Blödsinn baut. Also das sollte man ja alles nicht außer Acht lassen. Wir haben immer noch...
Doch, einen kleinen Moment.
Ja, ja, kennen wir. Es gibt natürlich auch das Gegenstück zu dem Submit-URB, das ist das sogenannte Unlink-URB. Das heißt, damit kann man einen Auftrag, der im Augenblick irgendwo im USB-Subsystem vor sich hindämmert, gleich killen. Und da gibt es allerdings jetzt dann natürlich das Problem, es gibt ja zwei verschiedene Kill-Methoden. Die eine ist die, dass man sagt, ich warte in dem Kill so lange, bis nun wirklich der Auftrag definitiv gecancelt wurde. Es ist ja auch so, man muss diesem Host-Controller-Treiber sagen, dass er jetzt damit aufhören soll. Und da kann man jetzt nicht einfach irgendwelche Strukturen schnell umstöpseln, quasi intern. Da gibt es ganz üble Fehler, sondern man muss gewisse Frames abwarten, gewisse zeitliche Verhältnisse abwarten. Andererseits würde das jetzt natürlich das Prinzip dieser asynchronen Abarbeitung verletzen, dass man jetzt dann doch wieder irgendwo warten muss. Und wenn man jetzt so ein Unlink-URB im Interrupt aufruft, kommt es ganz schlecht, was am Anfang auch zu ewig langen Diskussionen in der Mailingliste geführt hat. Deswegen gibt es inzwischen auch Möglichkeiten, wie man asynchron diesen URB killen kann. Muss man halt einen Flag setzen, dann wird das auch sofort gekillt. Und man bekommt dann später auch eine Completion, wenn nun wirklich alles tot ist. Das ist also dann wirklich das Gegenstück zu dem Submit-URB. Ja, ich weiß zwar nicht, wo wir sind, aber...
Ja, geht gleich.
Dann hätten wir da noch als allerletztes, wenn man nun den URB quasi, wenn man seinen Transfer beendet hat, kann man natürlich den URB recyceln, dann muss man jetzt den nicht nochmal allozieren, man kann einfach neue Werte reinschreiben in die Struktur und wenn man nun wirklich loswerden will, gibt es auch ein Free URB und dann ist halt der Speicher auch wieder freigegeben. Okay.
Ja, mach ruhig weiter.
Ja, ich weiß ja nicht womit.
Okay, also wenn...
Ich glaube, viel war sowieso nicht mehr. Wir wollten es hier auch nicht allzu technisch halten. Es gibt dann noch das andere Problem, dass für die diversen Treiber natürlich sich immer wieder was ändert und man auch im Linux-System neben den eigenen Modulen teilweise auch noch Device-Nodes einrichten muss. Das ist jetzt natürlich hier ein bisschen blöd zu erklären, allerdings in dem Artikel, der dann auf der CD ist, stehen für die gebräuchlichsten Devices eigentlich alle Sachen drin, die man so braucht. Also für Mäuse, für Audiogeräte, für Kameras etc., Modems. Und was wir jetzt dann später nochmal vorgesehen hatten, war so eine sagen wir mal, Stöpsel-Session, dass man mal sieht, vor allem jetzt hier besonders im Multimedia-Bereich, was da eigentlich alles doch schon funktioniert, weil üblicherweise eigentlich das Gerücht vorherrscht, dass USB und Linux eigentlich doch noch nicht so toll ist, aber hi!
Moment. Das ist nämlich genau das Problem, was wir vorher hatten.
Ja, jetzt nichts mehr ändern.
Müsste beim Videomonitor arbeiten.
Jetzt haben wir hier einen Monitor. Interne Treiber-API, genau. Kann man nochmal kurz reden. Also das sind eben diese Funktionen, die ich gerade wörtlich beschrieben habe. USB-Register, Anmeldung oder D-Register. Dann der Callback-Probe, das wird also eben aufgerufen, wenn ein neues Gerät dranhängt, Disconnect, wenn ein Gerät abgesteckt wird, URB allozieren, Submit URB, Moment, wieso, kannst du nochmal runterscrollen, bitte?
Ja.
Dann hier das Allerwichtigste in Rot, die Completion, das Abbrechen und die Freigabe. Ja, dann kommt eigentlich noch der Ausblick. Danke. Ja, unter Linux wird natürlich nie was fertig, so ist es auch mit dem USB-System. Andererseits sollte man natürlich sagen, das USB-Subsystem hat den /.beanie-Award bekommen für das, auf Englisch heißt Fastest Evolving.
Ja, ich glaube, wir haben einen Innovationspreis sozusagen gewonnen.
Ja, ganz toll. Also, es ist schon mal nicht schlecht geworden. Also mit der Einführung der URB-Struktur war es auch etwas besser. Was natürlich noch sein muss, ist, im Augenblick hat man eben das Problem, dass man wissen muss, was man ansteckt. Man muss die richtigen Treiber laden. Das soll später mal ein USB-Daemon erledigen, der quasi so eine Datenbank hat, zu welchem Gerät welche Treiber gehören, damit jetzt nicht alle Treiber immer im System sind. Dann ist klar, USB 2.0 kommt unaufhaltsam. Und es gibt natürlich immer wieder neue Geräte oder nicht unterstützte Geräte. Und da muss man dann eben schauen, dass man alles zustande kriegt.
Und was man vielleicht noch dazu sagen muss, wir wären ja nicht irgendwie Linux-Entwickler, Linux-User, wenn man nicht auch ein bisschen tolerieren würde, das, was wir bei den anderen immer wieder irgendwie zu kritisieren versuchen, Bananensoftware, ja. Also man muss ganz klar sagen, die Software reift beim Kunden und jeder von euch ist vielleicht irgendwo auch mal ein bisschen motivierbar zu sagen, okay, ich knie mich auch mal wo rein, befasse mich mit so einem Thema, damit die Bananensoftware mindestens so gesund wird wie der Müsli-Riegel hier. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Ich denke auch da sind wir an einem wichtigen Punkt. Da war noch eine Frage, glaube ich, oder?
Ja, zu dem USB-Daemon fällt mir ein, dass wenn ich eine DOS-Floppy reinstecke und die mounte, werden automatisch meine VFAT-Module geladen. Wäre nicht eventuell KMOD auch eine Variante, um USB-Treiber zu laden?
Das ist eine Frage an den...
Ich habe das noch nicht ganz verstanden. Also was war?
Ob KMOD nicht eventuell eine Variante wäre, um USB-Module zu laden, ohne dass man einen Daemon dafür braucht.
Ja, das gibt es wohl auch schon Patches, die das machen. Das hat natürlich den Nachteil, dass es nur mit Kernel-Treibern geht. Oder? Es geht nicht bei den Treibern, die auch eine... oder es geht auch noch schlechter bei den Treibern, die auch eine User-Mode-Infrastruktur brauchen. Und ich meine, es ist auch bei Carpus ja so, dass es eigentlich schon einen Daemon gibt, der da diese Steck-Events abfängt und dann entsprechend Treiber lädt. Also ich denke, das längerfristige Ziel wäre es, da eine einheitliche Infrastruktur hinzukriegen. Also mit so einem Daemon, der zum Beispiel merkt, wenn irgendwas eingesteckt wird, der dann auch zum Beispiel, also jetzt halt wie bei den Betriebsdaemon aus Redmond, halt ein Fenster aufpoppen, oder? Wenn es keinen Treiber gibt und den User fragen, ob er eine Diskette reinstecken will oder was er machen will, dass wir dann auch noch ein bisschen Absprache mit den User-Interface-Leuten brauchen. Also ich denke, das wäre so das längerfristige Ziel. Also die Daemon-Variante hat den Vorteil, dass es wirklich flexibler ist und zudem halt Policy dann nicht im Kernel-Space ist.
Eine Sache kann man vielleicht noch sagen, wenn jemand Lust hat, mit Hardware zu basteln, gibt es von der Firma ActiveWire, activewireinc.com, für roundabout $70 ein ganz nettes kleines Board mit, ich habe einige Utilities von Thomas Seiler ein bisschen abgewandelt, sodass man da einfach Firmware draufladen kann. Gibt es auch einen Link auf einer der Seiten, ich weiß jetzt gar nicht auf welcher. Und man kann sehr schnell auch selbst mit einem Lötkolben in USB tätig werden.
Gut, so. Da hinten war noch.
Ja, ich wollte noch mal fragen, wie ist denn das generell so mit der Adressierung auf dem Bus? Also da wurde jetzt noch nichts zu gesagt, wie die Geräte letztlich durchadressiert sind und dann angesprochen werden.
Ja, also das läuft so, dass die Geräte eigentlich eine Nummer kriegen beim Einstecken. Daher die 127 Geräte, weil es ist eine 7-Bit-Nummer. Wenn man ein Gerät neu einsteckt, dann hat es die Nummer 0, dann kriegt das USB-Core kriegt über den Host-Controller-Treiber, der den Hub polt, regelmäßig nach Statusinformation, der kriegt dann Information, ich habe jetzt am Port so und so, ist was eingesteckt worden. Dann fragt der Core nach, also sieht dieses Gerät, teilt dem eine Adresse zu, also es wird vom vom USB-Core zugeteilt und danach wird das im Prinzip über diese Adresse adressiert. So läuft das in Hardware. Jetzt in Software gibt es eine Struktur, die nennt sich Struct USB Device und ein Pointer drauf wird dann über in, jeweils in diese URP reingetan und anhand dieses Pointers weiß dann der Host-Controller-Treiber, welches Gerät das gemeint ist. Ist das soweit beantwortet?
Ich hätte noch mal eine Frage zu konkreten Gerätetreibern im Bereich Kameras, also Webcams. Gerätetreiber im Bereich Webcams, Kameras. Die CPIA-Kameras sind ja wohl schwieriger aufzutreiben, dass der Eintreiber existiert. Und ansonsten ist mir nur der Binary-Only-Treiber für die Philips-Kameras bekannt. Gibt es da inzwischen mehr?
Ja, es gibt noch den Omnivision-Treiber. Es gibt einen Treiber für diese Kameras mit Omnivision-Chipsätzen. Ich weiß jetzt aber auch nicht gerade, welche Modelle diesen gerade verwenden, aber der scheint heute schon auch recht verbreitet zu sein. Und das ist gerade bei Kameras ist es halt relativ schwierig, weil sehr viele Hersteller irgendwie das Gefühl haben, dass sie eine sehr intelligente, proprietäre Bildkompression haben und das wollen sie irgendwie nicht rausrücken. Also es ist leider ein bisschen schwierig. Aber ich denke, wenn natürlich die Kunden da entsprechend Druck machen, dann ist da vielleicht schon noch möglich, den einen oder anderen Hersteller davon zu überzeugen, dass Linux-Support wünschbar wäre. Es scheitert, wie gesagt, relativ oft noch daran, dass die Hersteller halt proprietäre Protokolle verwenden und diese nicht dokumentieren wollen.
Also, was man vielleicht sagen muss, also welche, die funktionieren, ist es hier die Creative?
Mhm. Welcher Typ ist das? Ja, das ist die Webcam 2. Aber wie gesagt, also die ist relativ schwierig zu kriegen, also die gibt es wohl nicht mehr, wirklich. Echt? Ja, gut, danke für den...
Ja, genau. Okay, und das Bild von der anderen, die hier gerade in Betrieb ist, das ist das Schweinchen von Philips. Die sieht so aus wie so ein kleines Schweinchen, die geht auch prima. Allerdings das Problem, wie Tom gesagt hat, den Treiber gibt es nur in Binary Only, aber dafür ist der Mensch, der den schreibt, so lieb gewesen und hat anlässlich des Linux-Tags noch schnell ein Special Port gemacht, damit es auch unter 2.2.16 prima läuft und da muss man auch mal dickes Dankeschön sagen.
Also er hat sogar noch eine Nachtschicht eingelegt. Also
ja. Wir können noch einen Blick drauf werfen, was wir hier sehen. Also das hier ist einfach nur so ein Webcam-Programm. Nichts Großartiges. Das ist einfach nur ein ganz normales X-Term. Wollen wir es mal zumachen. Können wir mal einen Blick drauf werfen, wie das aussieht. Das ist jetzt der Computer, wo die ganzen Gerätetreiber drauf sind. Und wie wir jetzt hier sehen, das sind jede Menge Module.
Warte mal, bitte, die Fonts gerade ein bisschen größer, das kann man von hinten nicht lesen.
Moment. Ich hoffe, es ist ein bisschen besser, sollen wir auf Huge machen?
Am besten ja.
Okay. Ui! Okay. Wir können sehen, wo kommt da was raus? Ah, hier. Okay, also zuallererst, das Wichtigste, das ist hier, das ist der USB-Core. An dem USB-Core, da hängen also jede Menge Gerätetreiber dran, die wir jetzt für die Demo hier geladen haben. Wichtig hier der Host-Controller-Treiber, das ist USB-UHCI, das ist hier ein Notebook mit einem Intel-Chipsatz. Oben drauf geladen sind jetzt hier der Philips Webcam-Treiber, wiederum in Abhängigkeit vom Video. Dann hier Audio-Treiber, der wiederum am Soundcore dranhängt. Und hier ein USB-Treiber für ein digitales Radio. Das ist das sogenannte DAB-USB-Radio. In Abhängigkeit eben vom USB-Core hier zu sehen. Da war eine Frage.
Ja, hat sich schon mal jemand beschäftigt mit diesen USB-Dongles, sage ich mal. Das gibt ja diese als praktischen kleinen Stecker, die man sich an Schlüsselbund machen kann. Die werden gerade im Zusammenhang mit Notebooks ganz interessant, um ja im Prinzip einen Verschlüsselungskey zu speichern, dass man mal partitionen sichern kann. Also es geht jetzt nur um die reine Unterstützung für die Hardware, dass diese Dinge überhaupt funktionieren, überhaupt erkannt werden. Ist auch alles bekannt.
Na gut, also wenn sie Standard-USB-Devices sind, dann werden sie von der Hardware sicher erkannt, aber es gibt wohl keinen speziellen Treiber dafür. Ich weiß nicht, ist das Protokoll überhaupt dokumentiert, was die dann da verwenden? Also ich habe mich jetzt nicht konkret damit auseinandergesetzt.
Konkret weiß ich es auch nicht, deswegen wollte ich mal fragen, ob sich schon jemand gekümmert hat. Also das werde ich mir nur selber darum kümmern.
Also ja, mir ist nicht bekannt, dass sich einer darum gekümmert hat.
Mhm, danke.
Ja gut, was man hier so sehen kann...
Kurzer Kommentar noch zum Dongle. Es wird in etwa einem halben Jahr einen Dongle geben, der Chipkartenqualität hat. Der wird von der Europäischen Kommission gefördert. Was eigentlich noch gebraucht würde, wir haben das damals versucht, wenn wir den Förderantrag gestellt haben, eine entsprechende Gruppe, die das Thema auch von USB her angeht. Bisher wird es nur von Windows angegangen. Also gibt vielleicht noch Geld von Brüssel.
Ja gut, also man müsste auch vor allem mal ein Device haben und Dokumentation dazu, dann ist es wohl eine relativ kleine Sache, das zu machen.
Ja, das ist überhaupt also prinzipiell ein großes Problem bei vielen USB-Geräten. Die gibt es zwar auf dem Markt, aber die Hersteller weigern sich standhaft, irgendwelche Informationen rauszurücken und sie machen auch keine Gerätetreiber selber für Linux dafür und das ist natürlich ein bisschen traurig. Da müssen wir natürlich weiter immer beharrlich bei den Herstellern nachfragen, manchmal auch eben um NDAs und so weiter zu unterschreiben.
Eine Sache wollte ich noch sagen zu diesem DAB-Radio, was da jetzt da vorne rumliegt, was man vielleicht nachher nochmal kurz zeigen kann. Das wird wohl irgendwann in absehbarer Zeit erhältlich sein und ist wohl eigentlich wirklich das einzige Gerät, wo der Treiber im Kernel schon seit mehr als einem Jahr drin ist, bevor das Gerät überhaupt auf den Markt kommt.
Genau. Okay, nochmal hier so ein Blick, wie das aussieht im Kernel-Log. Wenn man Geräte ansteckt, die ganzen Geräte, das wird alles rausprotokolliert. Man sieht also hier jede Menge Ausgaben. Man sieht hier zum Beispiel, dass wir hier Philips Speaker angeschlossen haben. Wir haben die ganzen Erkennungen hier. Wir haben hier unten jeden Zustand, der auf den Ports von den Hubs gemacht wird. Das steht alles da. Man sieht da relativ schön. Dann gibt es solche Utilities, das wird man vielleicht noch schnell zeigen. Zum Beispiel Alice USB, da kann man sich jetzt den Baum von den Geräten anschauen, wie was angeschlossen ist. Das ist so ähnlich wie Alice USB, da sehen wir also hier oben ist der Root Hub. Oh, Entschuldigung. So, okay, also wir sehen hier den Gerätebaum, wie was wo angeschlossen ist. Wir haben also hier den Root Hub, wir haben hier einen Hub und an diesem Hub sind drei Geräte angeschlossen. Das ist im Wesentlichen zwei Philips-Geräte, die haben die Canon 471, das ist einmal eine Webcam und einmal ein Sounddevice und wir haben hier so unseren Digitalradioempfänger. Das ist also vielleicht ein ganz hilfreiches Tool. Man kann also mit Alice USB, hat der Tom gemacht, da kann man natürlich dann auch in diese Deskriptoren reinschauen und so weiter. Das heißt, für alle Eingeweihten, da kann man so richtig sehen, was man sich alles ans Gerät angeschlossen hat.
Mir ist eben beim Alice-Mod aufgefallen, dass der Treiber für die Kamera extrem groß ist. Ist die Kamera total intelligenzlos oder warum nicht, dass das Ding so groß ist?
Da haben wir leider keine Informationen, weil, wie ich vorher schon gesagt habe, der USB-Treiber für die Kamera, das ist ein Binary-Only und das macht ein Herr Nemosoft aus Holland, der heute leider nicht hier sein kann, der behauptet, das müsse so sein.
Ja, wahrscheinlich ist der Treiber deshalb so groß, weil sich die Firma schämt, oder Binary-Only, weil sich die Firma schämt für die Kamera, denn sonst kann man ja kaum erklären, dass der Treiber derart groß ist.
Gut, dazu kann ich jetzt keine Stellung nehmen. Okay, ich denke, jetzt machen wir ein bisschen was Multimediales heute. Wir haben hier zum Beispiel die Möglichkeit, Moment, jetzt müssen wir den richtigen Stecker hier rausziehen, damit wir hier Sound machen kann, damit es nicht brummt. Wir haben zum Beispiel hier ein digitales Sound-Device, da können wir zum Beispiel mal Musik ausgeben.
Also das schaut jetzt hier natürlich nach reiner Platine aus, gibt es auch mit Gehäuse bei Pearl Elektronik, glaube ich, für so 40 Mark, bei Conrad kann man es auch für 80 kaufen, wenn es sein muss. Das ist eigentlich USB auf der einen Seite rein, Line Audio Out auf der anderen Seite, ist eigentlich ganz normaler Soundchip. Also der Brunnen ist jetzt von der Verkabelung hier, normalerweise klingt es ganz gut.
Was ist das?
Richtige Device
erwischen. Okay. Also wir müssen, jetzt müssen wir das richtige Device erwischen. So.
Ja,
hoffe mal, ich mache das jetzt hier richtig mit dem ganzen exporteten X und weiß der Teufel, dass es nachher im richtigen abspielt. Wo kommt das jetzt? Doch. Ja, und jetzt können wir mal was vorführen. Jetzt machen wir mal Hauptplugin.
Mach du.
Ich mach. Also hier ist das Device. Offen. Okay, damit ist das Vergnügen vorbei. Der Player bleibt stehen. Und wenn alles gut läuft, dann geht es jetzt gleich weiter, wenn wir jetzt hier wieder auf Play drücken.
Sicher?
Ja, schauen wir mal.
Ne?
Ja, muss lauter machen noch.
Achso.
Ja, das Ganze geht auch mit der Kamera, es geht mit Mäusen, mit Tastaturen. Allerdings, mit Tastaturen kann das ein bisschen negative Folgen haben. Hände- und Ei-Problem, sage ich nur. Also wir sehen, im Großen und Ganzen funktioniert die Geschichte. Relativ einfach, ganz normales Sound-Device. Wir können das Ganze auch mal mit komplizierteren Devices noch vorführen, sozusagen als abschließende Demonstration, wie das Ganze aussieht, wenn man zum Beispiel was Größeres macht. Wir haben hier einen Digitalradioserver. Dieser Digitalradioserver ist ein Gerät, oder beziehungsweise sagen, ein virtuelles Gerät, was also eine ganze Web-Oberfläche und alles mitbringt, und dann kann man da auf ein USB-Device zugreifen. Das sieht dann so aus. Ich hoffe, das klappt jetzt auf die Schnelle. Das war 192 168 01 Doppelpunkt 8000. Also was wir hier sehen können, das kommt jetzt hier von einem DAB-Gerät, das über USB angeschlossen ist. Das ist also Digitalradio, das ist im Prinzip was derartig Neues, dass wir hier... Oh. Ich weiß es nicht mehr. Ah, jetzt, genau. Danke, Georg. Okay, spielt aber keine große Rolle. Das heißt, man kann jetzt hier im Prinzip live Audio-Streams von dem Digitalradioprogramm, was hier ausgestrahlt wird in Stuttgart, bekommen. Da müsste man im Prinzip jetzt einfach nur einen Player starten dafür. Interessant zu sehen ist, wir können das Gerät komplett fernsteuern über die Schnittstelle hier. Das heißt also, über die USB-Schnittstelle kann man das ganze Gerät bedienen. Wir haben da eine Web-Oberfläche gemacht. Wir sehen zum Beispiel, dass hier kräftig Daten reinfließen.
384 Kilobyte pro Sekunde.
Und das alles in Echtzeit. Und jetzt können wir uns den Spaß machen, das digitale Audio, was wir also hier von dieser einen Anwendung kriegen, einfach auszugeben über USB, wieder auf das andere digitale Gerät. Und das geht so, indem ich also jetzt ein MPG123 einfach mal aufrufe. Welches Programm wollen wir hören? Was haben wir vorher gehabt?
Vielleicht SWR3.
SWR3 ist, glaube ich, nicht drauf. Das ist jetzt, ja, sowas ist immer eine Streitfrage. Also nehmen wir was Wertfreies.
Doch, oh, doch, 3 ist drauf. Oh, gut, nehmen wir. Ja, also wie man sieht, Digitalradio geht inzwischen auch schon in den kleinsten Hallen. Ne?
Ja, also das Sachen mit Digitalradio wird langsam. HTTP, so. Und jetzt glaube ich, müsste... Ja, das ist jetzt SWR3 live per Digitalradio empfangen, über USB zum Host geschickt, vom Host wieder zurück, über ein anderes USB-Gerät ausgegeben. Also typischer Fall, hier läuft jetzt jede Menge Software. Und um zu zeigen, dass das Ganze auch noch wirklich in echt stattfindet, kann man jetzt hier wieder zeigen, das ist jetzt im Prinzip Streaming, HTTP, alles auf einmal. Der Rechner ist auch gut beschäftigt, naja, nicht so schlimm. Also so schlimm ist es mit dem USB gar nicht, geht alles gleichzeitig. Wir sehen also hier MPG123 laufen, der spielt es wieder ab. Digitales Radio, hier mit DAB empfangen wir Digital Audio Broadcast, und das Ganze geht über USB. Und hier kann man anstecken, abstecken, alles während dem Betrieb, und es funktioniert. Das ist vielleicht, wenn man das von Microsoft-Produkten kennt, ein Vorteil unter Linux. Ja. Wenn keine Fragen mehr sind, bedanke ich natürlich für
ich war wegkommen.